Recht herzlichen Dank für die Einladung, hier nach Breckerfeld zu kommen. Doch ich werde nicht noch einmal kommen. Jedenfalls nicht noch einmal im April, denn bei Ihnen fliegen hier unglaublich die Pollen. Trotz eines eingenommenen Allergiemittels kribbelt es in den Ohren, in den Augen und im Hals. Also ich komme, wenn, nur noch im Sommer oder im Herbst. Ja, heute Abend das Thema Littleton, Erfurt, wann sind wir dran? Die amerikanische Kleinstadt Littleton und die ostdeutsche Großstadt Erfurt, es sind zwei Städte, die wegen entsetzlicher Blutbäder zu trauriger Berühmtheit gelangt sind. 20. April 1999, 11.30 Uhr, die Schüler Eric Harris und Dylan Klebold, beide in langen, schwarzen Trenchcoats, nähern sich ihrer Schule, der Columbine High School in Littleton. Sie betreten durch einen Seiteneingang ihre Schule, dringen in die Cafeteria ein und schießen auf ihre Mitschüler, die dort in der Pause ihr Essen einnehmen. Dann geht es weiter, ein Stockwerk höher, in die Bibliothek. Dort erschießen sie dann einen Schüler nach dem anderen, ein Blutbad. Eine halbe Stunde lang dröhnen die schrecklichen Schüsse durch die Bibliothek. Danach richten die beiden 17- und 18-Jährigen die Waffe gegen sich selbst und erschießen sich. Bilanz dieses Mordrausches: 8 Jungen tot, 4 Mädchen, ein Lehrer. Die beiden Täter kommen als Tote ja noch hinzu. 28 weitere Personen werden zum Teil schwer verletzt. Littleton 1999, das bisher schlimmste Blutbad in der amerikanischen Schulgeschichte. Die Schüler Harris und Klebold liebten brutale Computerspiele wie Doom oder Quake, in denen Menschen so zum Spiel einfach über den Haufen geschossen werden. Sie hörten harte Heavy-Metal-Rockmusik. Ihr Idol war der Rockstar Marilyn Manson, dessen Lieblingsthemen sind Satanismus, Selbstmord und perverser Sex. Die beiden Waffennarren, Harris und Klebold, sehen sich auch immer wieder brutale Kinofilme an, wie zum Beispiel Natural Born Killers, in dem ein junges Paar durch die USA fährt und wahllos Menschen tötet. Die Massenmörder von Littleton, sie stammen aus guten Verhältnissen. Die Eltern sind wohlhabend, alles nette Leute, sagen die Nachbarn. Littleton ist nicht der kriminelle Stadtteil Bronx von New York. Littleton, 35.000 Einwohner, schmucke Häuser, gemähte Rasen, die Hälfte der Bürger hat studiert. Was trieb diese beiden jungen Männer zu dieser Bluttat? Die Computerspiele, die Heavy-Metal-Musik, die Filme, vielleicht alles zusammen. Zum Glück, sagen wir es besser, Gott sei Dank, gibt es solche Massaker wie das von Littleton nicht am laufenden Band. Aber wenn sie denn doch geschehen, dann ist der Hintergrund solcher Taten immer gespickt voll mit brutalsten und abscheulichsten Medien. So auch bei Robert Steinhäuser aus Erfurt, der vor etwas über einem Jahr am 26. April 2002 das Gutenberg-Gymnasium, sein Gymnasium, betrat und dann mit Kurz- und Langwaffen ausgerüstet 12 Lehrer erschoss, eine Sekretärin, 2 Schüler, einen Polizisten und dann sich selbst. Insgesamt 16 Opfer. In seinem Zimmer fand die Polizei 13 Gewaltvideos und 35 brutale Computerspiele. Außerdem hörte auch Robert Heavy-Metal-Musik. Wie die Schüler Harris und Klebold war auch Robert Steinhäuser ein Waffennarr und konnte sich Waffen kaufen, weil er zu einem Schützenverein gehörte. Zu Roberts Lieblingscomputerspielen gehörte Counter-Strike, ein Killerspiel, in dem der Spieler mit einer Waffe in der Hand durch dunkle Gänge rennt und auf alles schießt, was sich bewegt. Ganz ähnlich lief es dann an diesem blutrünstigen Freitag in der Erfurter Schule ab. Ist dieses Spiel vielleicht daran schuld gewesen, dass 16 Menschen ihr Leben verloren? Stefan Wink und Katharina Lindner sind zwei jüngere Wissenschaftler, Diplompädagogen, so beide um die 30. Und sie schreiben hier in ihrem Buch Kids und Computerspiele die oft in der Öffentlichkeit diskutierten negativen Auswirkungen von gewalthaltigen Spielen sind durch unterschiedliche Studien nicht eindeutig geklärt worden. Nicht eindeutig geklärt worden. Eine Gruppe von renommierten, meist älteren Wissenschaftlern, die sich Mitte 2001 mit dem Thema Mediengewalt intensiv beschäftigte, kommt da zu einem ganz anderen Ergebnis. Diese Wissenschaftler sagen, die Behauptung, dass die bisherigen Forschungsergebnisse widersprüchlich seien, ist falsch. Diese Verfälschung wird von mediennahen Wissenschaftlern, Politikern und Medienvertretern systematisch öffentlich wiederholt, damit das Geschäft mit der Gewalt weitergehen kann. So heißt es bei diesen Wissenschaftlern, das Geschäft mit der Gewalt. Diese Gruppe der Kritiker hat solche Leute auf ihrer Seite wie den Amerikaner Dave Grossman. Der Militärpsychologe Colonel Grossman war bis 1998 Professor an der renommierten Militärakademie West Point in den USA. 25 Jahre lang hat sich Grossman damit beschäftigt, Soldaten psychologisch auf das gezielte Töten vorzubereiten. Heute betreut der Psychologe überlebende Mordopfer und ihre Angehörigen und beschäftigt sich außerdem intensiv mit der Erforschung des Tötens. Der ehemalige Militärexperte weist darauf hin, dass brutale Video- und Computerspiele von der US-Armee eingesetzt werden, um Teenager für den Militärdienst zu interessieren, und das habe seinen Grund. In vielen Spielen findet er das wieder, was Soldaten lernen müssten, um töten zu können. Zum Beispiel das Überwinden von emotionalen Barrieren. Es ist ja nicht so einfach, auf jemanden zu zielen und abzudrücken. Oder er findet in vielen Computerspielen auch emotionale Elemente, die immer wieder dieses Töten belohnen. So wie es in vielen Computerspielen auch der Fall ist. Wer hat nun recht? Diejenigen, die abwiegeln in Bezug auf die Mediengewalt, oder diejenigen, die sie dramatisieren? Seit Jahrzehnten steckt die Medienforschung in Bezug auf die Wirkung von Gewalt in den Medien und nicht nur in Bezug auf die Computerspiele in einer Klemme. Nach Ansicht des renommierten Wiener Medienpsychologen Professor Peter Wittusch kommt es zu relativ wenigen Nachahmungstaten, gemessen an der Zahl grausamer Filme, die heute konsumiert werden, also gemessen an der Gesamtzahl. Und genau das ist das Problem. Es gibt einfach, ich darf das mal ein bisschen spitz sagen, zu wenige Littletons und Erfurts. Gäbe es mehr davon, geschehe so etwas öfter, dann würde sich Politik und Gesellschaft sicherlich schnell mit dem Thema intensiver auseinandersetzen und etwas unternehmen. Seit Jahrzehnten gibt es Medienwissenschaftler, die immer wieder vor der Mediengewalt gewarnt haben, dies auch immer wieder belegen konnten, so wie beispielsweise Werner Glogauer. Doch diese Kritiker sind nicht zum Zuge gekommen. Sie konnten keine Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen, die Mediengewalt vom Bildschirm oder aus den Computerspielen verbannt. Nüchtern betrachtet gibt es für diese Entwicklung, nämlich dass sich diese Kritiker nicht durchsetzen konnten, sondern immer nur diese anderen, eigentlich nur eine Erklärung. Es muss tatsächlich eine Gruppe von mediennahen Wissenschaftlern, Politikern und Medienvertretern geben, die dies systematisch verhindert. Sicher, weil man vielleicht mit Schock und Ekel auch viel Geld verdienen kann, vielleicht aber auch, weil man mit diesem Gift gezielt den Menschen kaputt machen möchte. Diese, meine im Moment kühn vorgetragene These, werde ich nachher noch mit Fakten etwas näher zu belegen versuchen. Die Auswirkungen der Mediengewalt sind nicht immer so spektakulär wie in Littleton oder in Erfurt. Dennoch haben sie Auswirkungen auf die Öffentlichkeit, unterschwellige Auswirkungen. Zum Beispiel verringern Videogewaltspiele das Mitgefühl bei Kindern, wie die Bochumer Wissenschaftlerin Rita Steckel herausfand. Die Psychologin ließ 167 Jungen und Mädchen alle um die 10 Jahre mit aggressionsorientierten und aggressionsfreien Videospielen spielen. Vorher untersuchte sie, inwieweit die Kinder bereits Erfahrungen mit aggressiven Videospielen hatten. Die Kinder, die Gewaltspiele kannten, reagierten deutlich weniger emotional auf die belasteten Bilder als die Kinder, die keine Erfahrung mit Gewaltvideos gemacht hatten. Rita Steckel befürchtet, dass die abgeschwächte Mitleidsfähigkeit beim Videospielen sich auch in Notlagen im Alltag durch fehlendes Mitleid oder fehlende Trauer widerspiegeln werde. Professor Jo Gröbel vom Europäischen Medieninstitut in Düsseldorf beurteilt dies ähnlich. Er sieht es als erwiesen an, dass der ständige Konsum von Gewalt eine Desensibilisierung sogar bei gut erzogenen Menschen nach sich zieht. Dadurch wird die natürliche Mordhemmung abgebaut, so der Medienfachmann, der in einer Kommission für Mediengewalt mitarbeitet, die unser Bundeskanzler Gerhard Schröder berät. Gröbel: Wer sich ständig harte Kost zuführt, der empfindet Grausamkeiten gar nicht mehr als grausam. Und diese harte Kost kommt ja nicht nur über spezielle Videos ins Haus, sondern auch in etwas abgeschwächter Form über das ganz normale Fernsehprogramm. Der angesehene Bielefelder Gewaltforscher Klaus Hurlmann stellte fest, dass bereits unter Kindern eine nie erlebte Brutalität und Erbarmungslosigkeit festgestellt wird. Wie kommen Kinder und Jugendliche dazu? Da zerren zwei oder mehrere Jugendliche aus meiner Nachbarschaft einen behinderten jungen Mann an einen abgeschiedenen Ort und fangen an, ihn zu quälen, unter anderem damit, dass sie ihm Hundekot zu essen geben. Die Täter, junge Leute aus gutem Elternhause meines Wohnortes. Wie ist das möglich? Ein anderer Fall aus Celle. Da brechen Kinder zwischen 9 und 14 Jahren in Schulen, Vereinsheimen ein, auch bei einem Waffenhändler. Beim letzteren stehlen sie eine Sprayflasche mit CS-Reizgas. Mit diesem Reizgas besprühen sie lebende Kanarienvögel, die sie vorher in einer Tierhandlung geklaut haben. Die halb verendeten Tiere warfen sie dann anschließend in Briefkästen der Umgebung. Für normale Bürger, einige von ihnen fassen sich an den Kopf, unfassbar. Weshalb empfanden diese Jugendlichen keine Skrupel, keine Abscheu, keine Anteilnahme am Leid eines Lebewesens? Stattdessen offenbart sich eine sprudelnde Quelle scheußlicher Ideen, um Tiere zu quälen und Menschen dann noch mit zu schocken. Nach Beobachtungen des Politikwissenschaftlers Dr. Andreas Püttmann, er ist in der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin bei Bonn tätig, vollzieht sich seit Anfang der 70er Jahre ein entscheidender Wandel in der Gesellschaft. Püttmann nennt das den Abbau des Wert- und Tabugefühls, eine schleichende Abstumpfung des Menschen, eine Deformierung und Brutalisierung der Gefühls- und Denkwelt, ganz besonders bei jungen Leuten unter 30 Jahren. Für immer weniger junge Menschen gäbe es klare Maßstäbe von Gut und Böse. Woran liegt das? Püttmann bietet eine Antwort an, auf die wir später noch eingehen werden. Ein Prozess der Deformierung und Brutalisierung der Gefühls- und Denkwelt seit den 70er Jahren ist im Gange. Warum, so mag man fragen, ausgerechnet seit 1970? Gibt es etwas, was charakteristisch ist für die letzten 33 Jahre? Gibt es etwas, das diese schlimme Entwicklung vielleicht begleitet hat oder sie sogar getragen hat? Ich meine ja. 1964 verfügten von 100 Haushalten in der Bundesrepublik 55 über einen Fernseher. 1970 waren es schon 85. Und 10 Jahre später, 1980, gar 97 von 100 Haushalten. Als dieser fast 100%ige Sättigungsgrad erreicht war, erfolgte Anfang der 80er Jahre ein tiefgreifender Umbruch in der Mediengesellschaft. Die Schleusen für eine wahre Bilderflut wurden geöffnet. Ein gigantisches Bildzeitalter wurde eingeläutet. Wurden früher in einem Kino an einem Abend, wurde da nur ein Spielfilm vorgeführt, so präsentierten sich die umgestalteten Kinopaläste so, dass Ende der 70er Jahre ein buntes Filmprogramm angeboten werden konnte in mehreren Schuhkarton-Kinos. So nach dem Motto, für jeden soll etwas dabei sein. Die gleiche Entwicklung gab es beim Pantoffelkino, beim Fernsehen. Waren jemandem die Programme der öffentlich-rechtlichen Anstalten zu langweilig, so konnte er Anfang der 80er Jahre sein Programm selbst zusammenstellen, vorausgesetzt, er besaß einen Videorekorder. Allein im Jahre 1987 schoben deutsche Videothekare rund 125 Millionen Mal eine bespielte Videokassette, Videoleihkassette über ihren Ladentisch. Doch damit nicht genug. Seit Antritt der CDU-CSU-FDP-Bundesregierung im Oktober 1982 wurde ein weiteres Projekt umgesetzt, das Privatfernsehen. RTL ging 1984 auf Sendung und präsentierte gleich vom Start weg den Horror- und Schweinkram, den die Öffentlich-Rechtlichen nicht senden durften und zu großen Teilen auch bis heute nicht senden dürfen. Derjenige, der RTL als seinen Direktor groß gemacht hat und zum führenden TV-Sender Deutschlands ausbaute, war Dr. Helmut Thoma, ein bekennender Freimaurer. Ich habe hier einmal eine Ausgabe mitgebracht, eine ganz seltene Ausgabe der Illustrierten Stern aus dem Jahre 1963. Da schlage ich hinten die allerletzte Seite auf. So sah damals das Fernsehprogramm aus. Es gab ein erstes und ein zweites und für einen ganzen Tag gab es eben nur eine einzige Spalte. Das Fernsehprogramm begann um 17 Uhr am Nachmittag und endete um 22.30 Uhr, 1963. Seit den 70er Jahren ergießt sich eine wahre Bilderflut in unsere Wohnstuben. Damals wurden die Wehre geöffnet, dass jeglicher Schmutz und Schund ein Millionenpublikum erreichen konnte. Irgendjemand muss sich ja das vorgenommen haben, diese Wehre zu öffnen. In den 80er Jahren, als die schlimmsten Horrorfilme im Kino und auf Video zu sehen waren, und ich habe mir leider damals als Filmkritiker einige dieser Filme angeschaut mit Schäden, die ich bis heute nicht mehr loswerde. Also damals in den 80er Jahren war es immer die FDP, die als jeweiliger Koalitionspartner der Regierung in den Arm fiel. Mal war es die SPD, mal war es die CDU als stärkerer Partner, die eigentlich die Mediengewalt vom Bildschirm verbannen wollte. Immer war es die FDP, die sagte, aus künstlerischen Gründen dürfen wir nichts unternehmen, das muss so bleiben. Ich mache mir so meine Gedanken, da die FDP zur damaligen Zeit mit hochrangigen Freimaurern bestückt war. Wie übrigens auch Hollywood. Ein Freimaurer aus Brandenburg schrieb mir aufgrund eines Topic-Artikels zur Freimaurerei Folgendes. Als begeisterter Cineast verstärkt sich bei mir der Eindruck, dass in der amerikanischen Kinoindustrie ein unterschwelliger Kleinkrieg schwelt, der zwischen christlichem und freimaurerischem Gedankengut ausgetragen wird. Bis in die Trickfilme hinein ist es mir fast immer anhand von beiläufig eingebauten Unwichtigkeiten und bestimmten prinzipiellen Sichtweisen gelungen zu ermitteln, aus welchem Lager der Finanzier dieser Filme wohl stammt. Sean Connery, der Oberfreimaurer Hollywood schlechthin, hat dabei die schönsten Streifen gedreht. Meine Damen und Herren, liebe Glaubensgeschwister, ich behaupte nicht, dass die Freimaurerei an dem ganzen Medienschund schuld ist. Aber nach meinen Beobachtungen haben sie Aktien in dieser Angelegenheit und haben nichts Auffälliges unternommen, obwohl sie an den entsprechenden Schaltstellen saßen und immer noch sitzen, um diese Entwicklung zu bremsen. Der Mensch sei hilfreich und gut, einer ihrer Leitsprüche. Sie haben, als sie die Verantwortung trugen, auch gerade in der Bundesregierung nichts, aber auch gar nichts unternommen. Auch siehe Helmut Thoma von RTL, sie haben die Schleusen geöffnet für das Schlimme, für das Böse, für das, was den Menschen zerstört. Das Ziel der Freimaurerei ist es immer gewesen, christliche Werte zurückzudrängen und freimaurerische zu etablieren. Und die Fernseh- und Filmgeschichte zeigt, besonders in den letzten 30 Jahren, und das sage ich als Filmkritiker, dass christliche Werte systematisch demontiert wurden. Es wäre sicherlich einmal interessant zu untersuchen, wie hoch dabei der freimaurerische Anteil ist, Stichwort Finanziers. In einem Vortrag auf den Münchner Medientage 1994 wies die damalige Leiterin des Allenbacher Institutes für Demoskopie, also für Meinungsforschung, darauf hin, dass das Fernsehen am Werteverfall in der Gesellschaft mit Schuld ist. Schon Ende der 60er Jahre habe die Forschung über die Wirkung des Fernsehens festgestellt, ein Jahr nach Anschaffung des ersten Fernsehgerätes war die Freude an der Arbeit deutlich zurückgegangen, die Lebenszufriedenheit hatte sich verringert. In den 70er Jahren setzte sich dieser Trend fort und war begleitet von einem dramatischen Werteverfall, so Frau Nölle-Neumann. Besonders auffällig war die Kluft zwischen den Werten der Eltern und der Kindergeneration in Religion, Politik und Sexualität. In einer Analyse von 50 Fernsehsendungen in jener Zeit fand man in 45 von ihnen einen Familienkonflikt und ein verächtliches Verhalten gegenüber Eltern. Nach Einschätzung von Frau Nölle-Neumann wurden die Normen, dass man nicht lügen oder stehlen darf, in den 80er Jahren in Westdeutschland durch die elektronischen Medien weiter beharrlich abgebaut. Wie sehr das Fernsehen am Werteverfall in Westdeutschland beteiligt war und noch ist, belegt auch eine Umfrage des Allenbacher Institutes Anfang 1990 in der damals noch DDR. Es war ja kurz vor der Wiedervereinigung. Frau Nölle-Neumann, wir waren sprachlos. Es war, als stünde man noch einmal vor dem Wertesystem, wie es in den 50er und 60er Jahren der Bundesrepublik nachgemessen wurde. Der Werteverfall, der von 1967 bis 1989 dort festgestellt wurde, hatte in der DDR nicht stattgefunden. Man kann über die DDR viel sagen, es gibt viel Negatives, aber in Bezug auf diese Werte hat dieses Institut das festgestellt. Bilder, ganz besonders bewegte Bilder, haben eine unglaubliche Kraft, eine Energie, die den Menschen erfassen, beeinflussen und auch führen kann. Ich habe das gelernt in meinem Studium zum Drehbuchautor, wie man mit Bildern wirklich Massen beeinflussen kann. Und als Filmkritiker habe ich mich natürlich auch mit der Filmgeschichte ein wenig beschäftigt. Und das lässt sich an der Filmgeschichte gerade der jüngeren Zeit sehr eindrücklich demonstrieren, wie nach und nach ein Tabu nach dem anderen gebrochen wurde, eine Sünde nach der nächsten gesellschaftlich gemacht wurde. Mir ist so bei der Betrachtung der Filmgeschichte ist mir so vorgekommen, ja, als ob der Teufel von Anfang an dieses Medium zu seinem Lieblingsmedium auserkoren hat, um den Menschen zu verführen und zu schaden. Ich hatte das große Vorrecht, die allerersten Filmmeter der Filmgeschichte einmal in München zu besichtigen. Und gleich vom Start weg präsentierte dieses Medium Horror und Fantasy pur. Der allererste Film, Spielfilm der Geschichte, der Spielfilmkunst heißt oder hieß bezeichnenderweise Le Manoir du Diable, das Landhaus des Teufels. Und diejenigen, die sich mit Film und Fernsehen professionell beschäftigten und beschäftigen, wissen um die Macht und um die Gefahren, die von Bildern ausgehen. Der Filmpublizist Bela Balázs schrieb schon 1949 Folgendes. Es gibt kaum eine These, die so allgemein bekannt ist wie die, dass die Filmkunst auf den Geist der großen Masse unter allen anderen Kunstgattungen den größten Einfluss ausübt. Wir müssen darum die Gesetze und die Möglichkeiten der Filmkunst kennen, um imstande zu sein, diese größte geistige Massenbeeinflussung in der Geschichte der menschlichen Kulturen, die in der Geschichte der menschlichen Kulturen je in Erscheinung trat, zu kontrollieren und zu lenken. Es ist eine Frage der seelischen Gesundheit ganzer Völker, welches Maß von Filmkultur wir sie lehren können. Meryl Streep ist eine der wohl berühmtesten und angesehensten Filmschauspielerinnen Hollywoods. Sie ist bekannt geworden durch solche Filme wie Kramer gegen Kramer oder Jenseits von Afrika oder auch Der Liebe verfallen. In einem Interview des Nachrichtenmagazins Der Spiegel aus dem Jahr 1992 zum Thema Kinder und Fernsehen versicherte der Hollywood-Star, dass ihre Kinder nur am Wochenende fernsehen dürften. Darauf der Spiegel: Für eine amerikanische Familie ist das doch eher ungewöhnlich, oder? Streep: Die meisten Leute, die ich im Film- und TV-Geschäft kenne, verhalten sich wie ich. Kein Fernsehen für ihre Kinder am Wochentag. Spiegel: Doch wohl deshalb, weil sie erkannt haben, welche Wirkungen Film und Fernsehen auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen haben. Streep: Natürlich hat dies Folgen. Wer behauptet, dass es anders sei, muss nicht ganz klar im Kopf sein. Diese Gewalt, vor allem diese sexuelle Gewalt im Kino, empört mich. Ich möchte nicht, dass meine Mädchen mit dem Gefühl aufwachsen, dass das die Liebe und Zärtlichkeit ist, auf die sie sich im Leben einstellen müssen. Spiegel: Fühlen Sie sich zuweilen mitverantwortlich für manche Produkte, die Hollywood vermarktet? Streep: Ich weiß, was ich tue und welche Rolle ich akzeptieren kann. Allerdings ist manchen Produzenten völlig egal, was sie verkaufen. Sie verbieten ihren eigenen Kindern das Fernsehen und am Tag darauf gehen sie wieder in die Studios und produzieren solche Filme. Soweit der Hollywood-Star Meryl Streep. Bilder haben Macht. Sie haben eine unheimliche Macht. Die Killer von Littleton und Erfurt schauten sich x-mal dieselben Horrorfilme an. Ob sie auch entsprechende Bücher lasen, ist nicht bekannt. Derselbe Hintergrund zeigt sich auch beim 19-jährigen Michael Weinhold aus Gersthofen. In seinem Zimmer fanden Polizisten 72 Gewaltvideos, von denen allein 60 wegen ihrer besonderen Brutalität auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften stehen. Michael Weinhold erstach mit einem großen Messer am Rosenmontag 2002 die 12-jährige Vanessa, die in ihrem Kinderbett lag. Der junge Mann hatte sich zum Karneval als Tod verkleidet und brachte das Mädchen nach Vorbildern aus den Horrorfilmen Scream und Halloween um mit 27 Messerstichen. Die Filme Scream und Halloween hatte Michael Weinhold jeweils etwa 50 Mal angesehen, wie er sagte. Er war geradezu süchtig danach. Für mich als Filmkritiker war interessant, einiges aus den Vernehmungsprotokollen zu lesen. Darin beschreibt Weinhold, wie er auf dem Weg durch die Stadt zu diesem Haus überhaupt gelangte, in dem Vanessa lebte. Zitat: Nach einigen Metern hat mich etwas in eine Seitenstraße nach rechts gezogen. Ich kann es mir nicht erklären, aber irgendetwas hat mich dann in das Haus, wo es passierte, gezogen. Die Situation im Haus beschreibt er so: Alle Türen waren geschlossen. Mich hat sofort etwas zu dieser zweiten Tür nach dem Treppenaufgang gezogen. Im Zimmer sah ich rechts an der Wand ein Bett stehen. Was hat den jungen Mann gezogen? Wer oder was ist dieses Etwas? Ich habe Belege dafür, dass Satanisten ihre Dienste, wie immer sie auch aussehen mögen, der Filmindustrie anbieten. Und angesichts der verarbeiteten Inhalte kann man auch nachvollziehen, dass diese Dienste wohl in Anspruch genommen werden. Bilder haben Macht. Sie sind Medien, sie sind Mittler, sie sind Vermittler von Botschaften, die tief in unser Inneres eindringen können, um dort ihre Wirkung, oft ihre verheerende Wirkung, zu entfalten. Was schrieb Filmpublizist Balasch? Es ist eine Frage der seelischen Gesundheit ganzer Völker, welches Maß von Filmkultur wie sie lehren können. Das stimmt. Unser Thema lautet ja Littleton, Erfurt, wann sind wir dran? Wir sind dran, wenn unsere Kinder, vielleicht sogar wir selbst, diese Dinge konsumieren. Die müssen raus, völlig raus, und zwar ausnahmslos aus allen Kindern und Jugendzimmern. Auch aus den Zimmern von Jugendlichen und Kindern aus frommen Elternhause. Eine Umfrage, eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter 300 christlichen Jugendlichen ergab nämlich, dass 80% regelmäßig Computerspiele spielen. 10% befassen sich mit Ballerspielen à la Counter-Strike, das auch der Amokschütze von Erfurt spielte. Wenn ein solches Gift bereits Einzug in unsere Häuser gehalten hat, dann muss es entsorgt werden. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn dieses Gift bringt viele Jugendliche in eine gewisse Abhängigkeit, die einfach nicht so ruckzuck beendet werden kann. Ich möchte das am Beispiel der Bildschirmspiele, also der Videospiele, und die am TV-Apparat gespielt werden und anhand der Computerspiele in einem PC gespielt werden, einmal ganz kurz erläutern. Weshalb sind Bildschirmspiele allgemein für viele Kinder und Jugendliche so faszinierend? Es muss doch Gründe geben. Die gibt es auch. Dabei müssen wir einen ganz kurzen, wirklich einen nur ganz kurzen Rückblick vornehmen, einen gesellschaftlichen Rückblick. Die Kinder- und Jugendzeit hat sich in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahrzehnten deutlich verändert. Diese Veränderung ist wesentlich gekennzeichnet durch 3 Merkmale. Erstens, die kindliche Lebenswelt ist einer Verhäuslichung unterworfen worden. Erstens, Verhäuslichung. Als ich in den 60er Jahren Kind war, haben wir auf Hinterhöfen gespielt und auf der Straße gespielt und im Wald gespielt. Heute werden die Spielorte mehr und mehr in geschlossene, in geschützte Räume verlagert. Die Gesellschaftswissenschaftler sprechen hinsichtlich dieser Entwicklung von einer Urbanisierung, von einer Verstädterung der Kindheit, was eine Verhäuslichung der Kindheit nach sich zieht. Kinder können einfach nicht mehr so ohne weiteres auf der Straße spielen. Gab es früher 100 Straßenspiele, wie etwa Völkerball, sind heute gerade mal 5 bekannt. Das sagt schon alles. Kindheit erlebt heute einen Rückzug in die Wohnungen, in Binnenräume, wie die Wissenschaftler sagen. Aber die Abenteuer müssen ja trotzdem irgendwie stattfinden. Räuber und Gendarm findet dann eben statt auf 12 Quadratmeter Kinderzimmer im Block B, 12. Stock, 5. Wohnung rechts. Aber diese Kindheit ist häufig auch noch eine Insel. Kindheit erlebt heute nicht nur eine Verhäuslichung, sondern auch eine Verinselung, wie Soziologen sagen. Dies hängt wiederum mit den neuen Lebens- und Beziehungsformen zusammen. Die Soziologen erwarten für die Zukunft ein kompliziertes Geflecht von zusammengewürfelten Patchwork-Familien. Wie die aussehen und zum Teil jetzt schon aussehen, skizzierte der Spiegel einmal so. Das Vater-Mutter-Zwei-Kinder-Ideal wird allmählich abgelöst von einem komplexen Bündnis aus Eltern, Kindern, Stiefeltern, Ex-Frauen und Ex-Männern, Stiefkindern, Schwiegereltern, Ex-Schwiegereltern, Großeltern und vielen angeheirateten oder auch wieder ehemals angeheirateten Verwandten. Und oftmals werden Kinder ja in diesem Beziehungsgeflecht hin und her geschoben, von der einen Familieninsel zur anderen gekarrt und sind eigentlich nie irgendwo richtig zu Hause. Und in diesem sozialen Durcheinander können Medien eine gewisse soziale Instanz gewinnen. Sie können Kindern Orientierung, Halt geben und werden zu einer vertrauten und kalkulierbaren Größe. Stefan Wink und Katharina Lindner schreiben dazu in ihrem Buch Kids und Computerspiele: Kinder lernen heute nicht mehr nur von den älteren Generationen, sondern sind häufig auf sich gestellt. Die Lebenswelt der Kinder war früher klar eingegrenzt, während ihnen heute vor allem durch Medien und Mobilität ein großer Markt an Werten zugänglich gemacht wird. Waren die Vorbilder früher insbesondere im familiären Umfeld zu finden, so fällt dies heute immer häufiger aus. An ihrer Stelle treten Personen aus der Öffentlichkeit, den Medien oder Fantasiefiguren. Das Telespiel scheint in der Lage zu sein, den Realitätsverlust in einer urbanisierten Kindheit auszugleichen. Und das Bildschirmspiel sorgt dabei noch für angenehme Gefühle. Ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum Bildschirmspiele von vielen Kindern gespielt werden und sie als so faszinierend empfunden werden. Wie kommen diese angenehmen Gefühle zustande? Beispielsweise dadurch, dass in den Spielen Klarheit herrscht. Da findet man noch traditionelle Rollenmuster, Vater, Mutter, Kind. Da gibt es den guten König und den bösen Diktator. Klare Abgrenzungen zwischen Gut und Böse. Ein weiterer Punkt, der dazukommt, ist wohl der faszinierendste, nämlich Macht und Erfolg. Ein Computerspieler sagte dem Medienwissenschaftler Schell: Am Rechner bewege ich, löse ich aus, erzeuge ich Effekte, verändere Welten. Man ist nicht mehr irgendwer, sondern der Held, der die Menschen rettet. Die Diplompädagogen Wink und Lindner schreiben dazu: Die guten Gefühle entstehen meist durch die Erfahrung eigener Kompetenz. Das heißt also, dass man dieses Spiel beherrschen kann. Das Gefühl, etwas wirklich zu können und das auch bestätigt zu bekommen, ist für manches Mädchen und manchen Jungen so befriedigend, dass sie dies möglichst lange genießen möchten. Um wirklich zu diesen Gefühlen zu kommen, bedarf es mehr als nur der sensomotorischen Synchronisierung, sprich das perfekte Beherrschen des Spielablaufes und die Fingerfertigkeit bei der Tastenbetätigung. Man geht meistens völlig im Spiel auf, bringt sich so mit Teilen seiner Persönlichkeit ein, dass man fast glaubt, selbst derjenige zu sein, den man auf dem Bildschirm sieht. Dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit nennt man Flow. Wesentlich für das Erleben von Flow ist das Gefühl, dass man alles unter Kontrolle hat. Man ist sich seiner eigenen Handlung sicher, weiß, was auf einen zukommt und ist Herr der Lage. Für Kinder sind die Gefühle von Macht, Herrschaft und Kontrolle wichtige Motivationen, um zu einem Bildschirmspiel zu greifen. Soweit Wink und Lindner. Macht, Herrschaft, Kontrolle. Motive, die Bildschirmspiele bedienen und deshalb auch so faszinierend machen. Ich denke, wir können jetzt ein wenig besser nachvollziehen, warum Kinder dieses schöne Flow-Erlebnis durch die Bildschirmwelt der Spiele immer und immer wieder haben möchten, erleben möchten. Das Gefühl spüren möchten, alles unter Kontrolle zu haben, zu wissen, was auf einen zukommt, Herr der Lage zu sein. Ein solch junger Mensch wird ein Verbot für das Spielen solcher Spiele nicht so ohne weiteres nachvollziehen können. Dieses Verbot dreht ihm nämlich schlicht und ergreifend den Saft für seine positiven Gefühle ab, die er anderswo in der Familie vielleicht anscheinend nicht bekommen kann. Littleton, Erfurt, wann sind wir dran? Ehe wir beim Thema Gewalt mit dem drohenden Finger auf unsere Kinder zeigen, müssen wir erst einmal selbst in den Spiegel schauen, in den Spiegel der Gesellschaft, die wir Erwachsene prägen. Wir leben in Zeiten, in denen es besonders gewalttätig zugeht, und zwar auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Was signalisiert beispielsweise der Irakkrieg einem jungen Menschen? Da steht ein Land auf, ignoriert alle mühsam ausgehandelten Gewaltverhinderungsmechanismen auf diesem Globus in Form von UNO, NATO etc. Ja, und tut das, was es für richtig hält. Einwände von Freunden, Bedenken von Partnern, völlig uninteressant. Das ist ja das, was junge Leute so mitbekommen von dem Geschehen. Die Botschaft des Irakkrieges für junge Leute lautet klar und deutlich: Kümmere dich nicht um die anderen. Wenn du der Stärkere bist, hau drauf, Gewalt gewinnt. In den letzten Jahren ist es in der Wirtschaft ja zu einem brutalen Raubritter- oder Raubtierkapitalismus gekommen. Gnadenlos werden Firmen zerschlagen, um die Filetstücke meistbietend zu verhökern. Dabei fließen den Konzernlenkern Millionenbeträge in die Taschen. Ganz cool zocken sie ab, Raubtierkapitalismus, friss oder du wirst gefressen. Wir leben in Zeiten, wo Schock schick ist und Gewalt gewinnt. Da bekommt der platinblonde Rap-Sänger aus der US-Industriestadt Detroit mit Künstlernamen Eminem einen begehrten Musikpreis nach dem anderen. Bei einer Preisverleihung wird ihm sogar stehend applaudiert. Allein in Deutschland hat dieser Eminem mehrere Millionen CDs verkauft. Seine Texte haben Hass pur zum Inhalt. Laut träumt Eminem davon, wie er seine Mutter vergewaltigt und ermordet, wie er eine Minderjährige verführt, wie er seine Verlobte die Kehle durchschneidet und die Leichenteile im Kofferraum seines Autos verstaut. Eminem kassiert dafür Strafanzeigen, doch das stört diesen 28-Jährigen überhaupt nicht. Und dafür bekommt er stehend Beifall. Schurken, Ekel, Betrüger und Schläger werden heute zu Stars und auch zu Stars gemacht, zum Beispiel in den Nachmittagstalkshows des Fernsehens. Der Spiegel schrieb über die Motivation solcher Kandidaten für diese Shows: lieber eine bekannte Sau sein als ein integres, also anständiges Nichts. Per Radau ins TV, per Skandal auf den Kanal. Das ist heute angesagt. Professor Herfried Münkler versah im Mai 2002 einen Aufsatz mit der Überschrift »Ich morde, also bin ich« und schrieb dazu: »Kaum etwas bekommt in der modernen Gesellschaft so hohe Aufmerksamkeitsprämien wie die Anwendung von Gewalt. Je exzessiver die Gewaltanwendung, desto höher die Aufmerksamkeit der Medien und damit der gesamten Gesellschaft.« Seit Anfang der 90er Jahre kann man beobachten, dass sich die westliche Gesellschaft in einer Art Rolle rückwärts zur Barbarei befindet. Die Gesellschaftswissenschaftler sprechen vornehm von der Trash-Kultur, von einer Phase der Regression in der Gesellschaft, von einer neuen Kultur des Primitiven. Und immer wieder tauchen die Bildmedien als Leitmedien auf, die diesen Trend einleiten und befördern. Der Siegeszug der Trash-Kultur, so schrieb der Spiegel, frisst sich vom Bildschirm in die Gesellschaft hinein. Und in dieser Gesellschaft gibt es kaum noch Gegenwehr. Schmutz und Schund sind deshalb auf dem Vormarsch, weil die Instanzen, die einst das Monopol auf kulturelle Zensur hatten, selbst in der Bedeutungslosigkeit versinken. Kirchen, Schulen, Universitäten, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten etc. Etwa so um die Jahrtausendwende dämmerte es dann so einigen Nachdenklichen, die sagten, Mensch, wir stehen ja am Abgrund eines totalen Werteverfalls. Spiegel Spezial, Volk ohne Moral, ein deutscher Sittenspiegel. Oder eine andere Spiegelgeschichte aus der Zeit, der Glaube der Ungläubigen, welche Werte hat der Westen? Mit Entsetzen stellte man plötzlich fest, ja, dass man ja die Werte verloren hat. Man brauchte schnell, oder braucht schnell neue Werte, doch woher nehmen? Vor allen Dingen welche? Wird noch was mitgebracht? Der Stern, die 9, 10 Gebote, welche Werte heute wichtig sind? Die 10 Gebote der Bibel will man höchstens so aus dem Artikel zu entnehmen, nur noch in Teilen oder am besten gar nicht mehr akzeptieren. Das sei alter Glaube, überholt im 21. Jahrhundert. Aber jetzt hat man natürlich ein Problem, das in diesem Sternartikel auch sofort thematisiert wird. Gewisse Wertvorstellungen habe man schon, heißt es da, aber es fehle ein verbindlicher Maßstab. Der Philosoph Ralf Dahrendorf schreibt dazu, wenn es nicht darauf ankommt, was wir wählen, welche politische Partei, welches moralische Verhalten, welche Theorie oder Erkenntnis, aber auch welche Konsumgüter, wenn also alles gleichgültig wird, dann wird nicht nur alles gleichgültig, sondern es setzt eine allgemeine Richtungs- und Orientierungslosigkeit ein. Wenn alles wahr ist, ist nichts mehr Wahrheit. Es fehlt der übergeordnete Maßstab für die Werte. Es fehlt an einer letzten Instanz, die sagt, was gut und böse ist und dementsprechend auch so handelt. Der schon erwähnte Dr. Püttmann, der diesen Brutalisierungstrend seit 1970 beobachtet, sieht die Ursache für den Werteverfall so. Die Decke unserer Zivilisation ist dünn. Der Rückfall in die Barbarei eine latente Gefahr jeder Gesellschaft. An mahnenden Beispielen mangelt es nicht. Was Europa geworden ist, ist es in jahrhundertelanger Entwicklung unter dem Kreuz geworden. Es wäre geradezu naiv zu meinen, wir könnten uns vom Christentum, dem Fundament unserer Werteordnung, lossagen, ohne dass dies langfristige, empfindliche Konsequenzen für das Sozialverhalten und unsere gesellschaftliche und politische Ordnung hätte. Soweit Püttmann. Doch die Kreuze werden in Europa abgehängt. In den Schulen, in den Amtsstuben, manchmal sogar in den Kirchen und in den Herzen der Menschen gleich massenweise. Und genau das ist der Punkt. Wenn Gott nicht ist, dann ist alles erlaubt. Da der christliche Glaube als übergeordneter Wertmaßstab auch durch die Medien, auch durch den Spiegel systematisch demontiert wurde, deshalb fällt unsere Gesellschaft auseinander. Nichts passt mehr sinnvoll zusammen, nichts bekommt man mehr sinnvoll zusammen. Immer wieder müssen neue Kommissionen eingesetzt werden, um die Probleme in der Gesellschaft in den Griff zu kriegen. Littleton, Erfurt, wann sind wir dran? Wir sind längst dran. Denn Littleton und Erfurt sind nur die Spitzen eines Eisberges. In gewisser Weise lauert Littleton und Erfurt überall unter der Decke. Um Littleton und Erfurt zu verhindern, müsste sich die gesamte gesellschaftliche Großwetterlage in der westlichen Welt total verändern. Antigewaltprogramme für Kinder und Jugendliche bringen deshalb so wenig Früchte, weil in der Realität völlig andere Gesetze herrschen. Weil in der Realität wir Menschen da sind und rumspringen mit einem unglaublichen Potenzial an Gewalt in unseren Herzen. Das Titelbild von Spiegel Spezial. Eine menschliche Maske, dahinter eine stilisierte Teufelsmaske. Will heißen, dahinter steckt das Böse. Nein, dahinter steckt der Böse. Die christliche Bibel, Gottes Generalmitteilung an die Menschen, drückt es so aus. Das Trachten des Menschen, menschlichen Herzen, ist böse von Jugend an. 1. Mose 18, 21. Und wie das Böse im Einzelnen aussieht, Bibelleser wissen es, Römerbrief, Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. So sind wir. Römerbrief, Kapitel 2, Verse 29 und 30. Durch die Verbreitung des Christentums in Europa wurden all diese bedrohlichen Gewitterwolken für eine Gesellschaft, sie wurden abgedrängt. Und die Sonnenstrahlen der Liebe Gottes konnten durchbrechen und für Helligkeit und Wärme in den Herzen vieler Menschen sorgen. Das hatte viel, vielfältige Auswirkungen in unserer Gesellschaft. Jetzt hat sich der Himmel wieder total zugezogen, weil die Menschen sich im sogenannten christlichen Abendland wieder radikal von Gott abwenden. Ein Land ohne Gott wird für die Menschen zur Hölle, auch wenn die Landschaften blühen, hat mal jemand gesagt. Und das ist der Punkt. Wir brauchen eine radikale Umkehr zu Gott. Ohne ihn gibt es die Rolle rückwärts in die Barbarei, die Rolle rückwärts direkt in einen mörderischen Abgrund hinein. Dieser Gott macht immer noch folgendes Angebot. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich will das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leibe und ein fleischernes Herz geben, damit ihr in meinen Leitlinien wandelt und meine Rechte haltet. Ezekiel 11, Verse 19 bis 21. Diese Verheißung Gottes an sein Volk Israel im Alten Testament gegeben, in Ezekiel 11, sie gilt in gewisser Weise natürlich auch für uns Heutige. Wer an Jesus Christus glaubt, dem schenkt Gott ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich verdeutliche diesmal in einem modernen Bild. Der bekommt eine neue Festplatte, auf der Programme laufen können, die vorher auf der alten immer nur abstürzen. In seinen Leitlinien wandeln, Gottes Gebote halten. Wer die Familie als Gottes Erfindung und Wunschmodell für das Zusammenleben abschafft, der darf sich natürlich nicht wundern, wenn das im Zusammenleben drunter und drüber geht. Patchwork-Familie. Denn ein wichtiges Gegenmittel, um die Gewalt zurückzudrängen, sind intakte Familien. Und intakte Familien sind mehr als die schon zitierten geordneten Elternhäuser, bei denen vielleicht die Fassade okay sein kann, aber niemand weiß, was sich dahinter abspielt. Die Littleton und Erfurt-Mörder, sie kamen aus sogenannten geordneten Elternhäusern. Intakte Familie heißt Lebensraum schaffen, ein Zuhause geben, ein wirkliches Zuhause geben, Beziehungen aufbauen und pflegen, Werte vermitteln, Glauben leben, Leben einüben, heißt auch Väter mehr zu Hause und Mutter nicht immer auf Arbeit und. Und heißt auch, das darf ich hier in unserem Kreise mal sagen, Väter weniger in der Gemeindearbeit, dafür mehr bei Kindern und Frau zu Hause, um dort ihre Erziehungsverantwortung zu übernehmen. Damit dieses Programm laufen kann, benötigen wir eine neue Festplatte, ein neues Herz, einen neuen Geist, der immer wieder gefüllt und gespeist wird, gespeist werden durch den, der das gratis schenken will. Und dieser Gott, der meint es ja so gut mit uns. Deshalb gibt er uns auch Ratschläge, die uns im Leben wirklich echt weiterhelfen können. Auch in Bezug auf Computerspiele, auch in Bezug auf Filme, wenn wir denn diese Ratschläge befolgen würden. Und einen Ratschlag möchte ich jetzt ganz zum Schluss Ihnen besonders ans Herz legen, weil er aus meiner Sicht als Filmkritiker und Drehbuchautor ein Dreh- und Angelpunkt bei Littleton, bei Erfurt und anderen Blutbädern darstellt. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. heißt es im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5, im Vers 22. Paulus bezieht es in dieser Textstelle mehr auf böses Geschehen innerhalb der Thessalonicher Gemeinde, aber oft hat ja die Bibel in ihren Versen, ich darf das mal so sagen, mehrere Weisheitsebenen. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, von Gewaltvideos, Gewaltfilmen im TV, Rock- und Heavy-Metal-Musik mit Gewalttexten, von entsprechenden Büchern und so weiter und so weiter. Haltet euch fern, weil das Böse eine unglaubliche Faszination hat, weil es prägt und überwältigen kann. Gott möchte doch, dass es uns Menschen gut geht. Und deshalb gibt er uns auch solche Empfehlungen, die eine gute Seelenhygiene darstellen. Wenn wir sie denn bloß beherzigten, diese Ratschläge, diese gut gemeinten Ratschläge. Immer wieder sind dieselben Zusammenhänge zu erkennen, die der christliche Liederdichter Manfred Siebald in einem Lied so formuliert. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Der Refrain hat noch eine weitere Zeile. Sind wir ohne Gott, dann macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Das ist Feststellung, das ist Trost. Das ist ewige Lebensversicherung in allen Zeiten, wie immer sie auch aussehen mögen. Vielen Dank für das geduldige Zuhören.